Keine Sorge, Sie hören nicht einfach einen Podcast, sondern besuchen die neue virtuelle Universität der Gegenwart. Denn während immer weniger gelesen wird, gewinnt das gesprochene Wort an Bedeutung. Die Debatten der Gegenwart werden auf YouTube oder per RSS-Feed geführt. Eine neue Plattformoralität setzt sich durch. Und während frühere Diskurse noch von Lesern ausgingen, bringen die heutigen Stellvertreter für Lesende hervor. Dienstleistende des delegierten Lesens. So entsteht ein neues Dispositiv, in dem Intimität, Charisma und Performance zu zentralen Machttechniken werden. Darüber hinaus übernimmt für immer mehr Menschen kurzerhand ein Large Language Model die aufwendige Lesearbeit. Während die Alphabetisierungsraten und die schiere Menge gelesener Texte also steigt, wird das Lesen längerer Texte dennoch oder gerade deswegen wieder klerikalisiert, ein Weltzugang der wenigen, wie es früher einmal das Latein war. Das sind nur einige der Thesen aus Christoph Engemanns Die Zukunft des Lesens. Und tatsächlich, wir haben das unlängst bei Matthes und Seitz erschienene Essay gelesen. Und wir, das sind heute mein Gast Alexander Matzkeit von Real Virtuality und dem Podcast von Epidemedien und Grimme-Institut namens Läuft.
Hallo Lukas, ich freue mich, dass ich schon zum zweiten Mal zu Gast sein darf.
Und ich bin Lukas Bawenschik. Alex, was hast du in letzter Zeit so gelesen, wo du dir rückblickend gedacht hast, da hätte ich das doch lieber an einen Dienstleister delegiert?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe ja einen Job.
Herzlichen Glückwunsch.
Ich habe ja einen Hauptberuf, der von staatlichen Mitteln finanziert wird. Und gerade in diesen Jobs ist es ein großer Teil von der Arbeitszeit geht tatsächlich für so Berichte und sowas drauf. Also man muss viel Rechenschaft ablegen über die Arbeit, die man gemacht hat und dass man das Geld auch ordentlich ausgegeben hat und sowas. Und da finde ich es ganz häufig der Fall, dass man den Eindruck hat, diese Berichte, die Leute, die sie schreiben müssen, schreiben sie nicht gerne und die Leute, die sie lesen müssen, lesen sie nicht gerne. Ich habe die große These, dass das in Zukunft einfach, also es ist jetzt glaube ich schon so, dass man häufig jetzt schon ChatGPT irgendwie benutzt, um beim Schreiben zu helfen und die anderen lassen sich dann auf der anderen Seite per ChatGPT zusammenfassen, weil sie auch keinen Bock haben, den ganzen Riemen zu lesen und das ist so eine interessante Wechselwirkung, die ich da jetzt schon so beobachte, dass die Leute aber auch aus vielleicht aus realen Gründen keine Lust mehr haben zu lesen.
Aber das ist nicht der Sinn dieses Podcasts, der schließlich gelesen und nicht zusammengefasst heißt. Und es geht, würde ich sagen, in diesem Buch eingangs um ein doppeltes Klischee. Denn da ist einerseits die Feststellung, es wird immer weniger gelesen. Aber das ist mittlerweile auch eine Feststellung, die so oft getroffen worden sind, dass alle Texte zu dem Thema beginnen damit, es ist ja längst ein Allgemeinplatz, dass immer weniger gelesen wird. Und zwar so sehr, dass auch diese Feststellung selber ein Klischee ist. Ich war am Anfang des Buchs bei der Beschreibung und bei dem ganzen Thema vorsichtig skeptisch. Hast du hier auch so ein etwas erwartbares kulturpessimistisches Pamphlet irgendwie erwartet?
Ja, ein bisschen schon. Ich bin nicht so tief in der Debatte drin. Das heißt, mich haben die Zahlen tatsächlich dann doch ein bisschen überrascht. Also, dass es so deutlich ist und dass es eben nicht nur so ein Bauchgefühl eines Universitätsprofessors ist. Ne? Da kann man ja immer schnell, so früher war alles bessermäßig drauf werden. Aber ich meine, die Zahlen sind ja schon auch, also wirklich deutlich. Die Tendenz ist ja wirklich deutlich. Es ist ja wohl auch so, dass es während der Pandemie irgendwie die Bücherkäufe nochmal nach oben gingen. Aber wenn man dann das wirklich auf gelesene Zeit da Untersuchungen heranzieht, ist es ja wohl wirklich so, dass die Leute auch tatsächlich, auch wenn sie vielleicht manchmal noch Bücher kaufen, die dann auch nicht lesen. Aber ich bin ja grundsätzlich der Antikulturpessimist. Das heißt, ich finde das natürlich einfach erstmal eine interessante Beobachtung, zu sehen, dass eine Kulturtechnik, die irgendwie jetzt, weiß ich nicht, 500 Jahre gereift ist und jetzt mit so einer ganz hohen Alphabetisierungsrate, wie du es auch gesagt hast, einhergeht. Also jeder kann im Grunde lesen oder die meisten Leute können lesen. Aber dass vielleicht trotzdem diese Kulturtechnik des Lesens gleichzeitig jetzt tatsächlich vielleicht ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist und vielleicht aber durch was Neues ersetzt wird. Und da ist dann jetzt eben die Frage, steht man am Ende oder steht man halt am Anfang?
Ich bin ja im Großen und Ganzen dann doch gerne Kulturpessimist. Ich finde nur, es gibt dann auch Kulturpessimisten, die das auf die falsche Weise praktizieren. Und ich muss sagen, am Anfang war ich hier beim Buch sofort ein bisschen skeptisch, weil es gab dann da zum Beispiel diese etwas alberne Anekdote über die Frage an die eigenen StudentInnen nach dem Bücherschrank, nach dem Billigregal. Das fühlte sich an wie ein ganz substanzieller Teil so des heutigen feuilletonistischen Schreibens, wo man gerade die Universität als Ort, wo eine ältere Generation Denkender auf eine jüngere Generation Denkender trifft, wo man dann oft irgendwie wirklich so eine etwas herablassende Position einnimmt und immer deren spezifischen Zugang zur Kultur und an die Dinge eben systematisch abwertet. Aber als dann relativ schnell so die größten Vertreter eines falschen Kulturpessimismus, wie ich sie einmal nennen möchte, so Leute wie Manfred Spitzer, so ein bisschen beiseite gewischt worden, dachte ich, okay, vielleicht sind wir ja doch auf dem richtigen Weg. Also diese Einführung, diese reinen Zahlen und so, die habe ich das Gefühl, habe ich in den letzten 5 bis 10 Jahren immer mal wieder gelesen. Also ich habe jetzt bei der Recherche geguckt und es gibt eigentlich keine große überregionale Zeitung oder überregionale Publikation, die nicht in irgendeiner Form mal einen Text darüber geschrieben hat, die Studenten lesen nicht mehr oder sie lesen nicht mehr ganz oder sie lesen falsch. Und das hat mich grundsätzlich schon so ein bisschen gelangweilt. Und ich finde auch, das Buch hat eine wahnsinnig lange Rampe, bis es zu den interessanten Thesen, bis zu den wesentlichen Punkten kommt, ohne sich hier zu sehr jetzt vielleicht in Stilkritik zu verlieren oder so. Jetzt, als ich es dann fertig hatte, finde ich, da sind schon auch ein paar ganz interessante Sachen auf jeden Fall drin.
Ja, genau. Du hast mir das Buch ja auch schmackhaft gemacht, indem du gesagt hast, hier wollen wir darüber reden, da geht es auch viel um Podcasts.
Das war ja für mich auch irgendwie dann hier so spannend zu lesen, was für eine privilegierte, was für eine relevante Position man als Podcaster in irgendeiner Form doch scheinbar heute hat. Wollen wir da vielleicht zuerst dann hin, wenn uns das so nahe steht, dieser Podcast-Aspekt des Ganzen, diese Verschiebung zur Plattformoralität, zur neuen Bedeutung des gesprochenen Worts und damit auch des sprechenden Körpers?
Ja.
Wie hast du denn diesen Aspekt erlebt als jemand, der ja nun schon lange zum Thema Podcast recherchiert und forscht und auch selber immer wieder in Podcasts gearbeitet hat?
Also mir ist natürlich diese Debatte insofern vielleicht so ein bisschen vertraut, anekdotisch, dass ich glaube, dass es in so literaturaffinen Kreisen ja, glaube ich, schon länger diese Diskussion gibt, sind Hörbücher Bücher.
Mhm.
Ja, also das ist ja, glaube ich, was immer wieder gerne bei Leuten diskutiert wird, die da Puristen sind und die sagen, naja, wenn du das Hörbuch gehört hast, hast du ja das Buch nicht gelesen. So. Und ich finde das aber interessant, die Aspekte, die er aufmacht, die ich so noch nicht gesehen hatte, dass er sagt, ja, okay, wir lesen, das heißt aber, wir lesen viel, aber wir lesen halt keine längeren Texte mehr, sondern nur noch Textnachrichten und irgendwie sowas, also die ganze Interaktion mit dem Computer, die halt so im Alltag stattfindet. Und das Lesen von längeren Texten lagern wir aber aus. Und das fand ich dann doch ein Aspekt, den ich so noch nicht gelesen hatte und den ich spannend fand. Und dass man also sagt, klar, man nimmt vielleicht die Informationen trotzdem auf, aber nicht mehr, indem man sie liest, sondern indem man sie sich von anderen erzählen lässt. Und das können eben, er macht ja den Begriff Podcast, fasst er ja relativ weit. Also da sagt er dazu, sie gehören auch YouTube-Videos und irgendwie Reels und so weiter. Also da geht es mehr so dieses Menschen erzählen einem was. Den Gedanken finde ich auf jeden Fall interessant, ob ich ihn vollends unterschreiben würde. Das können wir ja heute jetzt diskutieren.
Ich habe da auf jeden Fall sofort eine ganze Menge Einwände. Erstmal würde ich aber sagen, das fügt sich ganz gut eigentlich in unser letztes Gespräch mit ein, wo wir ja auch über Interpassivität gesprochen haben. Leute tun etwas für einen. Ein Phänomen, das wir überall sehen. Und allgemein würde ich schon auch sagen, wir haben jetzt diese zusätzliche Stimme, diese Zusatzperspektive, die oft vor den Dingen steht. Also ich musste dabei zum Beispiel auch an sowas wie Twitch oder an Reaction-Streamer denken, an diese Idee, dass wir in der Regel jetzt so eine zusätzliche Instanz etablieren. Und das ist dann in diesem Fall der Podcaster oder, ich meine, wir werden in vielen Fällen darüber diskutieren müssen und können, ob das Ganze sich tatsächlich um Podcaster handelt. Aber wenn ich an so vergleichsweise neue Sendungen wie If Books Could Kill denke, da geht es schon, glaube ich, relativ explizit darum, pro Ausgabe wird hier ein Buch besprochen, das die Leute dann nicht mehr lesen müssen, weil es in der Regel eben verrissen wird und weil deren Scheitern oder deren Probleme aufgezeigt wird. Ein Podcast, den ich mittlerweile nicht mehr so viel höre, sondern der nach so einer anfänglichen Interessenphase so ein bisschen mir...
Ein Podcast, den ich über dich kennengelernt habe und bei dem ich Patreon bin inzwischen, damit ich mehr davon haben kann. Ja. Ich würde ergänzen, dass das doch auch so ein ganz beliebter Pattern für so Online-Überschriften ist. Wir haben bla 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 gelesen, damit
so
ihr
you
nicht
don't
müsst.
Have to.
Genau.
Ich glaube, da würde meine erste Skepsis vielleicht auch an diese These dieser neuen Stellvertreterwelt kommen. Gibt's das nicht schon ganz lange? Also ist nicht diese Sehnsucht, Sachen nicht mühsam selber zu lesen, nicht schon sehr alt? Da gibt's im Buch vielleicht so ein paar Konzessionen in die Richtung, aber als vollständige These ausformuliert habe ich es da nicht erlebt. Also haben wir nicht zum Beispiel, da bin ich jetzt natürlich betroffen, die Figur des Kritikers schon sehr lange, der einem zum Beispiel Sachen vorher durchliest, damit man es selber nicht tun muss. Ist das Feuilletonistische nicht zu einem erheblichen Teil auch das Vermeiden des Ganzen? Also es gibt doch schon immer Bücher, von denen man sagt, über die reden viele, aber die haben die meisten nicht gelesen, gerade so im Sachbuch, im philosophischen Bereich. Warum auch zum Beispiel so Sachen wie Reader's Digest oder so? Es gab doch immer schon eine Welt der Abkürzungen, des Vermeidens. Das hat doch eine unglaublich lange Tradition. Ist das jetzt hier nicht auch so ein bisschen eine Projektionsfläche auf eine bestimmte Zeit? Also ich sehe hier nicht so eine arg, sagen wir, simple kulturpessimistische Perspektive, die sagt, es gibt da eine ideale Vergangenheit, aber es ist hier tendenziell schon abzulesen, dass diese Vergangenheit näher dem Status entspricht, der anzustreben ist. Gab es denn diese Phase, in der die Leute wirklich gelesen haben und in der das Feuilleton, wie dort steht, oder die Akademie wirklich davon ausgehen konnte, dass die Leute die Sachen gelesen haben? Oder ist das eine Projektion auf die Vergangenheit der eigenen Wünsche?
Ich würde noch was hinzufügen, das er ja sogar auch im Text explizit nennt, nämlich das genuin universitäre Format der Vorlesung eben, das ja im Grunde auch genau das enthält, dass du in den meisten Fällen vermutlich einen Professor männlich hast, der dann vorne steht und dir eben einen Text erzählt, den du auch lesen könntest. Wahrscheinlich sogar schneller, als er ihn dir erzählt. Also das heißt, ja, ich stimme dir zu, aber ich glaube, er macht schon den entscheidenden Unterschied auf, dass das zwar, klar, es schon immer gab, aber dass wir uns hier gleichzeitig in einer technischen Welt bewegen, die halt so vorher nicht da war und dass die das verändert. Nämlich, dass einerseits, das sind ja die Sachen, die er beschreibt, einerseits alles, was gesagt wird, inzwischen durch künstliche Intelligenz erkannt, also durch Machine Learning erkannt werden und damit verschriftlicht werden kann. Und
genau, alles ist Schrift, was gesagt wird, ist ein wichtiger Aspekt,
genau,
würde ich sagen.
Und deswegen kann es auch benutzt werden, um durchsucht zu werden, um Modelle zu trainieren und so weiter. Das heißt, es hat nicht mehr diesen flüchtigen Moment des Mündlichen, den es früher gab. Und zweitens, dass natürlich diese Mündlichkeit stattfindet auf Plattformen, deswegen auch Plattformoralität, die in privater Hand sind, was ja sozusagen generell die Debatte dieses Jahres, würde ich sagen, auch in meiner Medienbubble ist irgendwie dieses, wie machen wir uns frei von diesen großen Tech-Konzernen, die Plattformen beherrschen, die sozusagen auch die Sortierkriterien vorgeben dürfen dafür, was dort funktioniert und was dort nicht funktioniert.
Wir erleben ja gerade unter Trump, dass auch die vermeintlich unabhängigen Medienplattformen immer noch relativ leicht Opfer staatlicher Gängelung und formbar dadurch werden können. Also das finde ich auf jeden Fall interessant, diese neue Entwicklung, die wir da gerade sehen. Also natürlich schrecklich und unangenehm, aber auch faszinierend, was gerade passiert.
Wenn man das sozusagen so isoliert und einfach sagt, naja, es gibt jetzt halt Leute, die lesen die Bücher, damit ich das nicht habe, dann würde ich dir 100% zustimmen, dass es das schon immer gab. Aber gleichzeitig glaube ich eben, dass diese Gesamtkonstellation, wie er sie beschreibt, halt dann doch was Neues ist, zumindest was Beachtenswertes ist.
Ich glaube, ein für mich ganz wichtiger Aspekt, ich bin nun mal Filmkritiker, ist, dass hier bei dieser neuen Lesbarkeit, bei dieser neuen Formbarkeit ausgelassen wird, dass sich die Beziehung aller, sagen wir, Aggregatzustände von Zeichensystemen zueinander verändert haben. Und zwar vor allen Dingen fehlt mir hier die Frage nach Bildlichkeit, weil auch Bilder sind heute Worte durch die Welt der Prompts und Prompts sind auch Bilder. Diese Verschiebung vom allein Schriftlichen zum Gesprochenen, die scheint mir eine Ecke des Dreiecks zu vergessen. Es geht nämlich um die Beziehung, würde ich sagen, zwischen Sprache, Text, Wissen und Bild. Also es geht hier ja auch um das zu viel des Körpers, das wir auch irgendwie von Leuten wie Derrida kennen oder sowas. Es geht auch darum, dass halt jetzt irgendwie Leute sich da inszenieren und so. Aber die Feststellung, dass das vielleicht auch zu tun hat, wenn wir uns diese Plattform angucken mit dem Pivot to Video, mit dem Versprechen, das da vor ein paar Jahren gegeben worden ist, das sind die Inhalte der Zukunft und dass der Podcast als ursprüngliche Form jetzt, sagen wir mal, durch ein komplexeres Verarbeitungsschema gejagt wird. Also, dass der Podcast jetzt zum Beispiel etwas ist, das zerlegt wird, auch in kurze Ausschnitte, die dann auf TikTok auftauchen, die dann Leute zum ursprünglichen Podcast zurückführen und so. Ich glaube, wenn ich hier einen wichtigen Kritikpunkt setzen würde, ist, dass die Bildlichkeit tendenziell hier in diesem Buch schon sehr stark vernachlässigt wird. Also, ich brauche hier nicht noch einen Iconic Turn irgendwie in das Ganze hineingeschmettert, aber das schien mir irgendwie zu kurz gedacht, wenn wir hier so über Videos vor allen Dingen reden. Also, klar könnte man jetzt sagen, zum Beispiel, das eine Beispiel, das immer relativ zentral gesetzt wird, ist Jordan Peterson. Da ist jetzt die Bildlichkeit nicht so super zentral, bis auf, wie auch im Buch angesprochen, so eine Performance des Akademischen, eine Darstellung eben so eines bestimmten Gestus und Habitus. Aber ich würde sagen, in dem Moment, in dem, was hier noch genannt wird, ContraPoints, die YouTuberin, wo ich gar nicht sagen würde, dass das ein Podcast ist, sondern das ist für mich eigentlich schon immer ein YouTube-Videoformat gewesen, da geht es ja auch um Bildlichkeit. Hast du das Gefühl, das ist in dieser Formel, in dieser Zuspitzung von ihm legitim zu vernachlässigen oder fehlt da was durch die Abwesenheit von Bildsprache?
Ich bin ja persönlich kein großer Nutzer von YouTube grundsätzlich und meine Wahrnehmung ist ja schon, also auch aus dieser Podcast-Blase guckend, dass YouTube für die meisten Leute ja auch eher so ein Nebenbei-Medium ist, ähnlich wie Podcasts. Also dass vielleicht die Bildlichkeit gar nicht so eine große Rolle spielt für die meisten Leute.
So, also vielleicht wie beim Fernsehen, wo man irgendwie ursprünglich aus dem Radioformat übernommen hat und dann kam irgendwann das Bild dazu und das hat dann irgendwann eine Eigendynamik entwickelt.
Ja, ne, ich traue mich nicht da jetzt sozusagen ein Urteil zu abzugeben. Da habe ich das Gefühl, ich stecke nicht tief genug drin.
Es geht hier vergleichsweise wenig um die ökonomischen Motivationen. Du hast schon gesagt, klar, es geht um Plattformkapitalismus. Man könnte nochmal bei Nick Sreenidge, wenn ich das richtig im Kopf habe, nachlesen, der ja dazu, glaube ich, so den entscheidenden Aufsatz geschrieben hat. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass diese Welt komplexer ist als, was geschriebenes Wort war, ist jetzt gesprochen, sondern diese Bilddimension wird unterschiedlich wichtig genutzt. Aber ich glaube, sie ist halt mehr als nur das rein Identitätsstiftende, mehr als nur ein Raum für Charisma, weil gleichzeitig ja auch das unterfüttert ist und korrespondiert immer mit einer Gesamtwelt, in der jetzt eben zum Beispiel eine neue Form von generierten Bildern permanent da ist oder die Omnipräsenz bestimmter Bildgestaltung. Also ich meine, ContraPoints zum Beispiel, die hier so oft erwähnt wird, hat ja gerade, glaube ich, einen großen Teil ihrer eigenen Zielgruppe gegen sich aufgebracht, wegen einer, sagen wir, ambivalenten Haltung zum Nahostkonflikt. Und ich glaube, zum Beispiel, wenn wir den akademischen Diskurs anschauen bei so einem Thema wie dem Nahostkonflikt, dann lässt er sich nicht trennen von den Bildkriegen, die ihn umlagern. Also ich frage mich einfach, ob man der Komplexität dieser hier relativ eng gefassten Diskurswelt wirklich begegnen kann, wenn man die darum sich verformende und neu entstehende Bildwelt so stark ausblendet, wie das hier passiert. Ich glaube, das macht die Thesen, die hier drin sind, nicht weniger diskutabel, aber das war für mich schon eins der Versäumnisse einfach.
Also auf jeden Fall würde ich dir so weit zustimmen, dass ich sagen würde, wenn wir darüber diskutieren, es ist einfach eine Verschiebung des Dispositivs, wie du es ja auch dargestellt hast am Anfang, dann geht damit ja auch immer ein anderer Wechsel einher. Ne? Es ist ja nicht nur eine Verschiebung vielleicht vom Lesen zum Hören oder sowas, sondern natürlich kommt dann irgendwie auch immer was dazu. Also das ist, ja, das bringt einen Medienwechsel ja immer irgendwie mit sich. Ich fand interessant, dass ein Aspekt relativ wenig beachtet dabei, der für mich total wichtig ist, nämlich, dass das Hören gegenüber dem Lesen häufig einfach praktischer ist. Er erwähnt das einmal oder zweimal im Text, dass man natürlich dadurch Informationen aufnehmen kann, während man was anderes macht.
Ja, die Hände werden frei und so, das wird erwähnt. Ich finde, er hat einen ganz schönen Begriff mit der Exmersion, diese Gleichzeitigkeit von involviert sein und eben in der Welt sein, diese Überlagerung von bestimmten Wahrnehmungsebenen. Das ist das Gefühl, was ich bei vielem hab. Also ich höre den Podcast, glaube ich, auch oft gerade deswegen gerne, weil ich dann eben nicht so drauf festgebunden bin. Also ich lese gerne, weil ich dann das Gefühl habe, ich habe da eine bestimmte Kontrolle, ich steuere das selber, ich habe auch diese Möglichkeit zur Versenkung und beim Podcast kann ich dabei einkaufen gehen und was weiß ich, spazieren oder solche Sachen. Diese Gleichzeitigkeit von Versenkung und Auftauchen wurde hier, glaube ich, ganz gut umschrieben. Das fand ich schon auch einen nützlichen Aspekt. Aber du hast recht, darüber hätte man sicher mehr schreiben können, über diese neue Welt von Überlagerungen, die da entsteht.
Ja, aber natürlich gibt es auch eine wirtschaftliche. Wir haben das letzte Mal, als wir über die Lit-RPGs gesprochen haben, ja auch über Selbstoptimierung und sowas gesprochen. Ja. Natürlich hat das auch viel damit zu tun. Es ist irgendwie wahnsinnig effizient, wenn man hören kann, während man einkauft. Gleichzeitig ist man irgendwie mit dem Kopf in zwei Welten gleichzeitig, genau wie du gesagt hast. Also das heißt, ich merke auch, obwohl ich das wirklich, wirklich viel mache, also ich höre ja wirklich viel und finde das praktisch, weil ich wüsste genau, ich könnte nicht so viel Informationen aufnehmen und verarbeiten, wenn ich das nicht regelmäßig machen würde. Aber trotzdem merke ich natürlich, dass ich da eine Ambivalenz gegenüber dem selber habe und gegenüber auch eine Erinnerung an eine Zeit, in der ich noch viel mehr lesen konnte.
Na gut, das Problem habe ich nicht, weil ich das Gefühl habe, ich lese doch noch relativ viel. Ich meine, ich zwinge mich auch ein bisschen dazu mit einem Literaturpodcast. Das ist ja auch eine Möglichkeit, sich selbst zu disziplinieren, wenn da einmal die Woche halt eben mindestens ein neues Buch gelesen sein will. Darüber hinaus aber würde ich dir total recht geben, ich merke halt, dass der Podcast für mich ein Medium von spezifischen Themen ist, also gerade auch Sachen, bei denen ich nicht das Gefühl habe, ich brauche die 500-prozentige Konzentration, also wenn ich im Fitnessstudio bin, dann höre ich dabei nicht irgendwie besonders anspruchsvolle akademische Vorträge oder sowas, sondern ich höre einen Filmpodcast oder ich höre einen Podcast, der irgendwie tendenziell eher komödiantisch ist und genauso wie das irgendwie eine Mischerfahrung ist, sind das dann auch so Mischformate, meistens Gesprächsformate. Und ich merke auch, dass ein Genre, das dir, glaube ich, stärker am Herzen liegt als mir, so diese so sehr durchstrukturierten, geschriebenen Formatsendungen, in denen halt wirklich so Reportagebeiträge als Podcast herausgegeben werden, die höre ich fast nicht, sondern das meiste, was ich höre, sind Gesprächspodcasts. Das wäre für mich auch noch ein wichtiges Thema. In seiner Variante sind das ja Vorlesungen tendenziell. Die Beispiele hier, wie schon genannt, Jordan Peterson und Natalie Wynn. Ich habe aber das Gefühl, die meisten Podcasts sind schon Gesprächsformate, oder? Das ist ja schon mal dann auch nochmal was sehr anderes als eine Vorlesung tatsächlich, sondern meistens sind es wie so Panel-Shows oder wie so Diskussionssendungen im Fernsehen oder sowas halt angepasst auf die entsprechenden Themen. Macht das einen Unterschied? Ändert das was an seiner These?
Es ist sehr interessant, dass du das ansprichst, weil für mich ist das die zentrale These der Podcast-Welt für dieses Jahr. Also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, jetzt über den Sommer ist das Podcast-Studio Wondery, was Amazon vor ein paar Jahren gekauft hat, aufgelöst worden. Mhm. Die Podcast-Branche hat da viel drüber diskutiert und hat vor allem, glaube ich, natürlich den ganzen Leuten kondoliert, die damit jetzt irgendwie arbeitslos sind. Und es wurde auch viel darüber diskutiert, dass das dieses typische, ne, da wurde ganz viel Geld reingepumpt und jetzt kommt sozusagen kein Ertrag zurück und deswegen wird das jetzt aufgelöst. Aber was ein bisschen untergegangen ist, ist, dass sie durchaus Teile von Wondery behalten haben, aber dass sie sich entschieden haben, eigentlich diese Podcast-Fabrik in zwei Teile zu splitten, nämlich auf der einen Seite die Gesprächspodcasts, die du gerade angesprochen hast, die weiter irgendwie offen vertrieben werden sollen, und auf der anderen Seite eben diese Storytelling, diese durchgeskripteten Podcasts, die vielleicht vom Radio-Feature oder vom Dokumentarfilm herkommen, wenn man irgendwie so schaut, und die wandern nämlich zu Audible. Das heißt, und das fand ich das Interessante, eigentlich wird dort ein Split vollzogen, der in der Podcast-Welt schon länger existiert, aber nie so richtig anerkannt wurde, dass nämlich unter dem Medium Podcast eigentlich zwei Dinge zusammengefasst werden, die gar nicht so wahnsinnig viel miteinander zu tun haben, nämlich einmal das Aufzeichnen von Gesprächen, so wie wir es jetzt gerade machen, und auf der anderen Seite vielleicht wirklich virtuelle Vorlesungen, also das heißt Leute, die was vorher recherchiert, aufgeschrieben, zusammen komponiert haben. Ne? Also Engmann spricht in dem Buch auch einmal davon, dass es bei der Schriftlichkeit ja zum Beispiel einen Aufschub zwischen Niederschrift und Veröffentlichung gibt, der bei der Mündlichkeit so ein bisschen wegfällt. Was ja zum Beispiel für diese Art von Podcast überhaupt nicht stimmt, weil die werden über Jahre manchmal zusammen komponiert und genau aufeinander abgestimmt. Und dass diese Art des Podcasts halt viel näher am Lesen ist. Eigentlich, während dieses Zuhören an Gesprächen wahrscheinlich wirklich näher an der Mündlichkeit ist.
Ja, das finde ich eine hervorragende Beobachtung. Das ist tatsächlich etwas, wo ich nicht ganz so durchgedrungen bin, und das stimmt auf jeden Fall. Der Podcast ist ein sehr uneinheitliches Medium, wenn wir ihn so beschreiben. Also allein diese Frontalunterrichtssituation, die hier manchmal darin geschildert wird, die ist ja eigentlich eher unüblich. Und für mich ist der große Wert des Podcasts auch eben gerade das, sagen wir, Ephemere, dass er so ein bisschen ad hoc entsteht, dass er auch so aus der heißen Luft entsteht. Natürlich hat man sich Notizen gemacht, natürlich hat man ein paar Thesen und ein paar Gedanken, die man dann ausformulieren will, aber das meiste besteht natürlich schon noch im Interplay, im Austausch zwischen zwei Menschen, die sich irgendwie gegenseitig befruchten und die auch gerade durch das Meer zu etwas Neuem kommen können. Weißt du, das meiste, was ich betreibe, ist ja nun Kritik. In den meisten Formaten wie Katz zum Beispiel oder so sprechen wir in der Regel über einen Film oder aber auch mehrere. Wir suchen irgendwie nach einem Urteil. Und ich habe das Gefühl, aus diesen Gesprächssituationen entsteht ein Surplus, ein Mehr, das eben sonst eigentlich nicht da gewesen wäre, weil man manchmal irgendwie so dann eben wirklich These, Antithese, Synthese hat. Und das ist für mich irgendwie das Reizvolle daran. Und dieser isolierte Podcast, der so die in sich geschlossenen Gedanken hat, klar, ich korrespondiere noch mit dem, ich stehe im Austausch mit dem und da entsteht vielleicht was Neues, aber das schien mir immer schon ein bisschen zu hermetisch abgeriegelt, genau wie ich die Vorlesung als Format in meiner persönlichen Erfahrung, also ich bin eigentlich doch auf vielen Symposien, höre mir viele Vorträge an, bin natürlich auch zur Universität gegangen und habe mir da angehört, was da die Professoren doch eher lustlos runtergerattert haben, was für sie irgendwie, glaube ich, immer so auch ein ungeliebtes Stiefkind zu der eigenen Arbeitswelt war, weil man sollte doch lieber eigentlich schreiben und publizieren. Dafür ist man wahrscheinlich eher an die akademische Laufbahn gegangen. Aber ja, diese Trennung scheint mir da auf jeden Fall auch wichtig zu sein. Die Frage ist, ändert sie was an der These? Würdest du sagen, sie verschiebt das Ganze nur oder unterläuft sie irgendwie so Grundgedanken des Buchs, dass es der Podcast eigentlich so vielgestaltet ist?
Ich weiß es nicht. Ich bin mir wirklich unsicher und ich glaube, es ist was, was zu beobachten sein wird. Eine zentrale These von ihm, die ich finde im Buch nicht so klar ist, aber die er zum Beispiel in dem einen Interview, was wir auch noch mit ihm gehört haben, sehr klar formuliert ist.
Das war das mit dem Bayerischen Rundfunk, richtig? Ich hatte auch noch eins bei Deutschlandfunk Kultur gehört, das auch ähnliche Thesen hat auf jeden Fall.
Ja, genau, dass er sagt, wenn das sozusagen sich diese Beobachtung fortsetzt, dann wird das Lesen von einer Emanzipationstechnik, also dass man sich halt darüber, dass man sich alphabetisiert, dass man selbst lesen kann und dadurch sozusagen mitgestalten kann in der Gesellschaft, wieder zu einer Herrschaftstechnik. Andere lesen für einen und deswegen haben die dann auch die Kontrolle über den Diskurs. Das finde ich zumindest eine interessante Idee. Ich weiß nur nicht, ob es wirklich so stimmt. So, das ist immer so dieses, wenn solche Entwicklungen noch am Anfang stehen, vielleicht stehen wir in 50 Jahren da und sagen, ah ja, der Engmann, der hat es schon damals gesehen, aber vielleicht wird es halt auch einfach ganz anders.
Du meinst, die neuen Dichterkönige sind ehemalige Podcaster gewesen. Das wäre natürlich eine Theorie, eine Tendenz, die uns hier allen schmeichelt. Aber ich würde da auch eine gewisse Skepsis anmelden. Zum einen natürlich, weil es so wahnsinnig viele Podcaster gibt, bei denen das eben nicht sich über das Lesen definiert. Also ich habe das Gefühl, der Blick von Engelmann ist ja schon auf einen relativ engen Bereich gerichtet, oder? Auf das Feuilletonistische und auf das Akademische. Und insgesamt erleben wir natürlich, dass da auch viele sind, die sind einfach eher Begleitung, als dass sie wirklich Lehrmeister, als dass sie eben dann Professor für einen sind. Also ich habe das Gefühl, wenn wir in die Podcast-Welt gehen, dann sind eine ganze Menge große, coole Brüder, die man so hat. Also wenn man Gemischtes Hack hört oder sowas, dann ist das nicht, weil der gelesen hat, weil der etwas weiß, sondern vielleicht, weil der etwas erlebt hat oder weil der es eben vermitteln kann auf eine Weise oder weil der irgendwie einen Finger auf der Zeit hat, weil er irgendwie cool ist. Also es ist, glaube ich, eine sehr gemischte Konstellation von Eigenschaften einfach, die so ein Podcaster, der erfolgreich ist, mit sich bringt. Joe Rogan zum Beispiel wäre ja fast sowas wie die Antithese, sicher einer der erfolgreichsten Podcaster der Welt. Aber nun natürlich niemand, der irgendetwas gelesen hat. Nein, im Gegenteil, er hat sich oft ins Gesicht schlagen lassen beruflich und dann kommentiert, wie das so ist mit dem sich ins Gesicht schlagen lassen. Und jetzt kommen Leute zu ihm und er glaubt ihnen mehr oder weniger was. Ab und zu wird dann mal was vom Assistenten so aufgerufen oder so live recherchiert. Aber er ist ja wirklich nur so eine Art Trägermedium. Er ist ja jemand, durch den gewirkt wird. Also der Podcaster kann in vielen Stellen ja auch ganz andere Funktionen haben als die, die hier angesprochen werden. Also wenn überhaupt, dann gilt diese These doch wohl für einen sehr begrenzten Kreis von Menschen, oder?
Ja, aber gleichzeitig muss man da, glaube ich, schon auch immer überlegen, wobei wiederum man einschränken muss, dass es da immer die Gefahr eines Third-Person-Effekts gibt. Wir sind jetzt beide noch gerade so alt genug, um in einer Welt ohne Podcast sozusagen aufgewachsen zu sein, als Kinder zumindest noch. Und dann ist jetzt die Frage, wie wird das jetzt für nachfolgende Generationen, an denen er das ja jetzt zum Beispiel auch beobachtet, wenn er an seine Studenten denkt wahrscheinlich und so.
Ja, ich fand das ganz interessant, dass der Podcast oder sagen wir allgemein vielleicht das gesprochene Format so als Zukunftstechnik verstanden worden ist, weil ich in den letzten Jahren immer eher gehört habe, eine jüngere Generation, so nach den Millennials, hört eigentlich keine Podcasts mehr, sondern man ist dann da eher im Bereich TikTok, im Bereich Snapchat oder auf Insta, guckt sich Reels an oder so. Und das wäre ja schon wieder auch eine neue Verschiebung hin zu einem Kontext, in dem vielleicht diese Sachen aus den vorherigen Generationen, aus den vorherigen Formaten auch noch stattfinden, aber wo sie nochmal verdichtet sind, wo sie visuell nochmal angepasst sind, also auch auf das Horizontale und wo dann natürlich auch der Blick wieder eingefordert wird. Also TikTok zum Beispiel kann man nicht podcastmäßig nutzen, das hat keinerlei Sinn, weil man ja eigentlich immer scrollen will. Ist das vielleicht ein sehr vorübergehendes Equilibrium, das hier beschrieben wird, ein Kontext, der für kurze Zeit geht und danach kommen doch wieder andere Medien, die das Ganze verdrängen irgendwie? Also der Podcast scheint mir auf dieser Ebene dann doch auch irgendwie ein Auslaufmodell zu sein.
Ja, wie gesagt, er fasst das ja sowieso alles zusammen unter diesem Begriff Sprechzeug auch. Und ich glaube, da gilt das für ihn eigentlich alles so noch als eine Kategorie. Also ob es jetzt ein Gespräch ohne Bild ist, ein Gespräch, was als Video ausgespielt wird oder halt auch als Kurzfassungsvideo, das ist ja irgendwie alles, hat ja alles diese gleiche Plattformoralität. Also insofern, ich finde interessant, was da halt mit LLMs in Zukunft noch passieren wird. Das ist natürlich auch in meiner Branche im Journalismus irgendwie ein großes Thema. Und da, weil du gerade auch gefragt hast, gibt es Sachen, die unterschiedlich wichtig sind und wo man sich dann entscheidet zu hören oder zu lesen. Was ich halt auf jeden Fall, wofür ich die Dinger immer mal wieder nutze auch, ist, um mir zum Beispiel so Debatten zusammenfassen zu lassen, damit ich nicht alle Einzelteile der Debatte lesen muss. Dass ich dann sage so, ich habe jetzt gerade dieses Buch gelesen von vor 30 Jahren, gerade ein klassischer Fall, habe ich gerade gestern gemacht. Fasst mir doch gerade nochmal zusammen, was damals diskutiert wurde darüber. So, also auch zu der Zeit tatsächlich. Und natürlich hätte ich jetzt hingehen können und hätte mir irgendwie 10 Kritiken durchlesen können aus der Zeit, aber da fand ich jetzt die Zeitersparnis praktisch, um mir da einmal so die Zusammenfassung anzeigen zu lassen. Und meine These da ist übrigens, dass in Zukunft, und insofern da bin ich schon anschlussfähig, glaube ich, bei Engelmann, dass es in Zukunft auch im Journalismus vermutlich das, was jetzt schon teilweise passiert mit den Plattformen, Texte geschrieben werden von Menschen, die aber eigentlich nur dafür da sind, um die LLMs zu speisen und zu trainieren. Und die vielleicht deswegen auch eine bestimmte Form kriegen und so weiter, so ein bisschen so wie Code eigentlich fast. Also das finde ich interessant, wie sich das weiterentwickeln wird, dieses, ne, dieses Zusammenfassen und irgendwie Wiedergeben von Texten, die anderswo stehen, weniger über diese Mündlichkeit als über die LLMs.
Ich finde das spannend. Ich könnte, glaube ich, diesen aktuellen Zusammenfassungen einfach noch nicht vertrauen. Ich lese dann tatsächlich 10 alte Kritiken, weil ich habe letztens erst wieder nach einem Zitat, ich glaube, bei Foucault gesucht und das hat mir dann die KI einfach kurzerhand erfunden. Und dann dachte ich, okay, dann benutze ich das jetzt wieder ein halbes Jahr nicht und fühle mich dann moralisch überlegen und habe das Gefühl, meine Recherche ist vielleicht ein bisschen präziser, weil also es wurde sogar mit Seitenzahl vorgeschlagen und dann habe ich im Regal einfach nochmal nachgeguckt und dann stand das auf dieser Seite einfach nicht drauf, obwohl die Ausgabe sogar mit angegeben worden ist. Das fand ich schon auch ein bisschen gruselig, aber ich bin ja auch, glaube ich, tendenziell immer eher ML als LLM und deshalb würde ich halt nochmal fragen, ist das nicht auch viel stärker als im Buch gefragt wird, eine Frage von ökonomischen Interessen? Also setzen sich diese Sachen nicht auch durch, weil sie Profit bringen? Und ich habe das Gefühl, dieses passive Hören oder sowas, auch diese Petersen-Welt, die bringt ja eigentlich nicht super viel Geld rein, sondern dafür sind immer noch andere Plattformen vorgeschaltet. Da muss man irgendwie über Steady oder Patreon oder Nebula das Geld einnehmen oder man muss halt irgendwie ein Produkt wie ein Buch haben, das verkauft wird. Wenn wir davon ausgehen, dass hier die zentrale Hervorbringung von Kapital sehr gering stattfindet, weil diese Formate tendenziell kostenlos sind, ist es dann nicht fast zwangsläufig ein Übergangsformat oder eins, das einen immer woanders hinschleusen will? Hat das ein Eigengewicht, wenn es nicht wirklich Geld einbringt oder weniger, als man vielleicht anderswo machen könnte?
Ja, klar, du hast recht, das Geld wird woanders verdient. Also nicht bei unbedingt jetzt YouTubern, die das hauptberuflich machen natürlich. Ne? Mhm. Also da ist es klar, da wird das
über Placements reingebracht, ja.
Genau, da wird das einfach, kann man das monetarisieren, seine Beiträge. Aber natürlich ist es bei vielen schon immer noch so dieses, das ganze Reden, was man macht, macht man eigentlich als Promotion dafür, um zu zeigen, dass man ein interessanter Typ ist und dass man dann für Vorträge gebucht werden kann, genau, zum Beispiel. Oder dass man irgendwann doch einen Buchvertrag kriegt oder was auch immer, weil da irgendwie doch immer noch das größere Geld dann vielleicht liegt oder auch bei den traditionellen Medien oder wie auch immer.
Aber wenn wir uns nochmal diese zentrale oder für uns beide, glaube ich, diese zentrale These angucken von dieser neuen Kaste, von dieser neuen Klerikerklasse, die Mönche, die im Kloster sitzen und die Bücher reproduzieren, scheitert das nicht daran, dass die Kultur allgemein an Bedeutung verliert, dass wir gerade auch so vermeintlich anti-elitäre Projekte vieler Staaten haben, die Kultur noch weiter runterkürzen und dass auch den Leuten, die am meisten gelesen haben, nicht zwangsläufig zugehört wird? Also wenn wir diese Tech-Leute angucken, die heute für mich am ehesten sowas wie eine Elite darstellen oder so, dann sind das ja jetzt in der Regel nicht die allerbelesensten Menschen, oder? Also Elon Musk würde man jetzt nicht unterstellen, dass er irgendwie so besonders polyglott durch die Welt schreitet und auch ein Peter Thiel ist jetzt vielleicht auf mancher Ebene irgendwie eindrucksvoll oder so, aber das sind ja jetzt nicht Leute, die sich durch alles gelesen haben. Es ist zumindest unterschiedlich stark, wie sehr man das Gefühl hat, sie haben jetzt unbedingt ein Buchwissen.
Ja, gerade Elon Musk wird doch eigentlich einer der häufigsten Beobachtungen ihm gegenüber ist doch, dass er eigentlich alles, was er gelesen hat, falsch verstanden hat, so sinngemäß,
ja,
oder?
Genau, und er hat ja auch nur irgendwie 3 Bücher irgendwann mal in den 80ern gelesen oder so und das war dann halt irgendwie Neuromancer oder sowas und dann war es das eigentlich auch. Das wäre nämlich für mich meine These so, ist denn überhaupt, sagen wir, wenn wir dann irgendwie bei Bourdieu sind oder so, wird denen überhaupt dieses Kapital, dieses Wissen da irgendwie zugeschrieben? Ist das wirklich etwas, wodurch Leute eine ausgewiesene Stellung bekommen oder so? Klar, es geht auch darum, dass so eine Wechselbeziehung zum Akademischen zum Beispiel ist, aber ich habe schon das Gefühl, wenn wir auch gerade über Joe Rogan gesprochen haben oder so, wir hören doch nicht unbedingt Leuten zu, die besonders viel gelesen haben, oder? Tendenziell vielleicht sogar leider eher im Gegenteil.
Wie gesagt, wenn wir bei wirtschaftlichen Aspekten sind, dann komme ich halt wieder zurück auf diesen Aspekt, dass es viel um Convenience geht. Ne? Also der Unterschied ist natürlich wirklich, wenn die Mönche von damals, die konnten halt lesen und die anderen konnten es aber nicht. Und das ist ja schon eine andere Situation als jetzt, wenn du sagst, ich könnte es lesen, ich will aber nicht. Klar, kann man das dann natürlich dystopisch in die Zukunft denken und sagen, naja, und irgendwann verlieren die Leute dann die Fähigkeit zu lesen, weil sie nur noch alles irgendwie hören und so. Aber das sehe ich im Moment noch nicht.
Das Buch will dem auch Rechnung tragen. Also das wird ja immer wieder erwähnt, dass diese Konstellation eben, das neue Latein ist nicht wie das alte Latein, weil die Leute das theoretisch alle verstehen.
Richtig, deswegen frage ich mich, warum nennt man es dann Latein? Also warum findet man dann nicht einen anderen Begriff?
Weil man die Metapher mag.
Das habe ich beim Lesen wirklich gedacht. Wenn die Metapher doch nicht so richtig passt, warum benutzt man sie dann?
Wer noch nicht eine Metapher überstrapaziert hat, weil er den Text zu Ende bringen muss, der werfe den ersten Stein. Also ich habe sicher auch Textenden formuliert, wo ich dann nachher nachdacht, ist die Metapher wirklich so
aber
clever?
Lukas, was passiert denn dann mit diesem Stein? Was ist denn der Stein in diesem?
Ich überguck gerade, ob ich bis nach Berlin werfen kann, um dich zu treffen, aber es wird wahrscheinlich schwierig. Da muss ich noch ein bisschen trainieren, auf jeden Fall. Ich glaube, damit hadere ich, glaube ich, dann am meisten. Also ich sehe nicht diese, ob man das kritisch bewerten möchte oder ob man das vielleicht sogar als utopische Vision sieht, diese neuen Philosophenkönige, die da entstehen, die sehe ich einfach nicht, weil wir Macht und weil wir Popularität und weil wir auch Aufmerksamkeit anders eben an Leute geben. Also ich meine, die Leute, die am meisten Aufmerksamkeit bekommen, sind heute einfach auch oft Leute, die, sagen wir, einen bestimmten Finger am Zeitgeist haben, die vielleicht auch Identifikationsfiguren sind. Also ich finde, mit dem Raster, das hier beschrieben wird, wird jemand wie iShow Speed oder so nicht erfasst, der ja nun trotzdem auch einen Einfluss auf die Welt hat. Oder Mr. Beast oder sowas, also einer der erfolgreichsten YouTuber überhaupt, der nun auch von vielen rezipiert wird und so weit von einer Vorlesung mit dem, was er tut, entfernt ist, wie nur irgend möglich. Selbst wenn wir es eng fassen, nur auf diesen akademischen Raum irgendwie, da geht es ja, glaube ich, dann auch nicht nur um Charisma oder so, sondern ich glaube, da geht es dann auch stark um die politische Spaltung. Die Leute hören halt dann den Leuten zu, die das sagen, was sie hören wollen. Realität konstituiert sich dann ja auch um diese spezifische Erfahrungswelt, die sie eben aus diesen Dingen entnehmen, heraus. Also,
aber heißt das, du bist da eher wieder in der Medienkritik der 70er Jahre sozusagen so, McLuhan und solche Leute, dass es eigentlich im Grunde auch alles so ein bisschen dümmer wird dadurch natürlich durch die Verschiebung des Mediums, weil du ja auch gesagt hast, die Leute sind jetzt nicht unbedingt die Belesensten oder so.
Es ist eher irrelevant, ob die Leute irgendwie intelligent sind, solange sie Verkörperung der eigenen Ideen sind. Also wenn ich mir so jemanden wie Jordan Peterson angucke, ich glaube nicht, dass der erfolgreich gewesen ist, weil der eine bestimmte Art von Wissen vermittelt hat. Ich glaube nicht, dass der besonders viel Wissen vermittelt hat, sondern ich glaube, er hat den Anschein erweckt und der hatte Erfolg, weil er eine Kippfigur war. Er war jemand, der konservative Themen gesetzt hat, ohne dabei am Anfang sehr stark als konservative Figur wahrgenommen zu werden. Das heißt, er war der Körper einer Ideologie, den man nicht sofort erkannt hat. Und er ist deutlich weniger populär, weniger im Zeitgeist, weniger wichtig, seitdem er klar als konservative, rechte Figur identifizierbar ist. Es gab dann immer wieder Ausbrüche, es gab dann immer mehr Beobachtungen und immer mehr Aussagen. Und ich glaube, er war vor allen Dingen so als Brückenkopf, als vorgeschütztes trojanisches Pferd irgendwie wichtig und hat seitdem auch erheblich an Popularität eingebüßt. Und das, glaube ich, ist halt in dieser neuen Welt, in der diese Räume, die hier beschrieben werden, diese Gespräche Wirklichkeit konstituieren, wichtiger. Ich meine, wenn wir jetzt gerade zum Beispiel den Anschlag auf Charlie Kirk irgendwie besprechen, dann haben wir aktuell zwei Kreise, in denen der Täter eine komplett unterschiedliche Identität ist, die dem anderen jeweils politisch zuspielt, also die auch geformt wird von den Leuten und wo es irgendwie verschiedene Indizien gibt, die komplett unterschiedlich gelesen wird. Und ich glaube, so funktionieren auch diese ausgestellten Figuren. Also jemand wie Jordan Peterson ist deshalb erfolgreich, weil er ein bestimmtes Weltbild verkörpert.
Also das ist natürlich tatsächlich ein interessantes Beispiel dafür, glaube ich auch, weil zumindest in meiner Bubble wurde sehr viel kritisiert, dass es eben unter den ich sag mal, klassisch belesenen Menschen, also vielleicht Feuilletonisten oder sowas, Journalisten, Journalistinnen, wenige Leute gibt, die da belesen sind in den Codes dieser Kultur, denen sich dieser Attentäter bedient hat. Und
so diese Gräuper-Welt und so.
Ja, genau. Ist jetzt wurscht, ob es jetzt spezifisch diese Gräuper-Welt ist, aber halt diese Extremely Online-Welt, die halt jetzt in Memes und solchen Codes kommuniziert, die gar nicht mehr mit diesem klassischen Wissen überhaupt zu entziffern sind. So.
Genau, und da merkst du auch, es gibt sicher auch Instanzen und es gibt sicher auch Figuren, die ihre Popularität daraus ziehen, dass sie halt very online sind, dass sie in dieser kodifizierten Welt eben eingetaucht sind. Und weißt du, die Leute reden dann irgendwie von Normies und so und reden oft sogar, weißt du, so wie die Comedy-Welt von Zivilisten redet oder sowas, hat man immer halt die Ins und die Outgroups. Das schien mir auch in diesem Buch einfach nicht so stark aufgegriffen zu sein, wie sehr solche Figuren auf ein Schild gestellt werden, weil sie eben so einen Katalog von Eigenschaften erfüllen. Also das ist ja auch oft willkürlich, wer da so erfolgreich wird. Also es gibt ja hier in der Kulturindustrie von Adorno gibt es ja irgendwie diese Beschreibung, okay, der Schauspieler wird irgendwie zufällig entdeckt und ein Versprechen Hollywoods ist auch immer, dass jeder eigentlich entdeckt werden kann. Und ich glaube, diese 15 Minuten, die wir von Warhol kennen, die gelten im Internet ja nochmal irgendwie verstärkt. Das sind dann oft noch nicht mal 15 Minuten, aber diese Leute, die dort im Mittelpunkt stehen, die Leute, die erfolgreiche Podcasts machen, die sind oft relativ austauschbar. Es sind Leute, die zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind, mit vielleicht noch den richtigen Eigenschaften, der richtigen Sprache, den richtigen Codes. Und deshalb weiß ich gar nicht, ob da überhaupt noch hineinspielt, was sie gelesen, was sie konsumiert haben oder so, sondern
ich glaube schon, dass das halt gleichzeitig wahr sein kann.
Also natürlich.
Alles, ja, was du gerade beschreibst, kann stimmen und trotzdem kann es, glaube ich, genug Use Cases geben, wo man, habe ich auch schon gemacht, sagt, oh, da hat jetzt jemand ein neues Sachbuch geschrieben. Lohnt es sich, dieses Sachbuch zu lesen, wenn man genau weiß, auch bei diesen Sachbüchern stecken meistens die interessantesten Informationen in der Einleitung und im Schluss und dazwischen wird irgendwie aufgefüllt. Kann ich nicht auch einfach einen Podcast suchen, wo diese Person zu Gast ist und mir einfach ein Interview mit der anhören und dann habe ich im Grunde die zentralen Thesen auch verinnerlicht. Ja. Also beides geht gleichzeitig, glaube ich.
Wollen wir noch mal so ein bisschen zum Text zurückkehren? Gibt es vielleicht noch Aspekte, die wir noch herausziehen müssen, die uns noch wichtig erschienen?
Was natürlich schon noch irgendwie interessant sein könnte, auch für das, womit wir jetzt gerade abgeschlossen haben, ist, dass es die Frage ist, hat jetzt diese rechtspopulistische Komponente, dass das irgendwie auf der konservativen, generell anti-intellektuellen Seite vielleicht noch mehr Impact als jetzt auf einer linken, pro-intellektuellen Seite? Was denkst du?
Weiß nicht. Ich habe schon das Gefühl, da bestimmte rechte Positionen sich lange als abseitig und auch vielleicht als Teil eines Untergrunds verstanden haben, haben sie viel früher Antonio Gramsci für sich eben und seine kulturelle Hegemonie-Theorie eingenommen. Also wenn man zum Beispiel, die identitäre Bewegung anguckt oder wenn man Benedikt Kaiser liest oder so, da ist jeder dritte Satz ist eigentlich nochmal irgendwie ein Gramsci-Zitat. Und ich glaube, man hat früher überlegt sich als Strategie, man muss so eine Art Graswurzelnetzwerke bauen, man muss eben aus dem Untergrund nach und nach die öffentliche Wahrnehmung und die Diskurshoheit eben erobern. Und deshalb hat man, glaube ich, früher mit solchen Technologien gearbeitet, als, sagen wir zumindest, ein linksliberales Milieu, das, glaube ich, bis 2016 fast auch wieder so an eine Art Ende der Geschichte geglaubt hat. Also ich habe das Gefühl, Brexit und Trump waren für bestimmte Milieus doch große Schocks, die auch sehr aus dem Gleichgewicht gebracht haben. Das ist bis heute noch nicht ganz überwunden. Und ich glaube, man hatte bis dahin noch nicht das Gefühl, man müsste eben irgendwo unter den bestehenden Medienwelten noch was Eigenes aufbauen, weil man theoretisch für seine Position irgendwie einen Raum findet, in dem man Resonanz erfährt. Und ich meine, klar, ich glaube, das ist der Grund, warum dann auch diese Linksaußenwelt auf der anderen Seite irgendwie relativ früh in dieser Podcast-Welt Erfolg hatte. Was weiß ich, guck dir so Sachen wie so Chapo Trap House an oder so. Das waren auch nicht besonders brillante Leute, das waren auch nicht die Leute, die am meisten gelesen haben, sondern die haben zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Positionen vertreten, nämlich, hey, Trump wird bestimmt gewinnen und Hillary Clinton ist irgendwie doof. Und dann haben die einen großen Erfolg darauf aufgebaut, einfach, dass sie auch das Gefühl hatten, wir müssen uns eigene Strukturen aufbauen, beziehungsweise das, was an Strukturen da ist, im breiteren Kontext nutzen und wir finden dann sofort eine Zielgruppe dafür. Und ich glaube, das ist einfach passiert. Ich weiß gar nicht, ob die Rechten dafür so viel cleverer waren, sondern sie haben tendenziell in den Regionen, in den Kontexten, die wir in diesem Fall dann meinen, also die USA und wahrscheinlich irgendwie halt große Teile von Europa und so, sie haben wahrscheinlich früher die Notwendigkeit gesehen, für ihre Position eben alternative Räume zu eröffnen.
Ich hätte es jetzt eher so gesehen, dass die Linken vielleicht lieber im stillen Kämmerlein sitzen und ihre Texte lesen und sich dann hinterher halt natürlich mit Baskenmütze im Café treffen und irgendwie rauchend darüber diskutieren und es endlos zerreden, während die Rechten es natürlich schon immer super fanden, irgendjemanden zu haben, den sie vorne auf dem Podest stellen können, der ihnen was Kluges erzählt und vermeintlich Kluges und dem sie dann zujubeln können, ne? So arg zugespitzt. Eher so in die Richtung, dass es deswegen dort vielleicht diese Plattform-Oralität besser verfängt.
Was du beschreibst, leuchtet mir auch ein. Es ist sicher auch etwas innerhalb der ideologischen Struktur, aber ich glaube, es ist eher das Gefühl, dass sowas schon lange im Untergrund war vorher. Ich würde dich noch fragen wollen, vielleicht zu den technischen Aspekten, die hier aufgegriffen werden, die hier auch elaboriert erklärt werden, aber die für mich nicht so richtig stimmig ins Gesamtbild passen. Also wenn wir hier zum Beispiel diesen längeren Exkurs über Graphen und die Graphenname irgendwie uns angucken, dann da habe ich nicht das Gefühl, dass der Autor es hier schafft, so diese beiden Welten so richtig zusammenzufügen. Also du hast schon recht, diese Lesbarmachung von Text und Video, das wird irgendwie noch ganz gut in das Gesamtbild eingepflogen. Aber da sind immer wieder so kleine Abschweifungen, die ich nicht so ganz ergründen konnte. Hast du das Gefühl, dass dieser Text so ganz kohärent ist? Oder sind das irgendwie auch so zwei, drei Texte, die so ein bisschen zusammengefügt sind, wo manches mehr ausbricht und nicht so richtig die Rampe oder den Pfad zur zentralen These oder zu den zentralen Thesen bildet?
Dieses Graphenkapitel hat ja sogar Exkurs irgendwie davor stehen. Ja. Das war, glaube ich, einfach was ihm vielleicht wichtig war, wo er das Gefühl hat, vielleicht spielt da irgendwie mit rein, aber ich kriege es jetzt nicht so richtig gut verquirlt. Wenn du diesen technischen Aspekt ansprichst, dann ist mir noch dazu aufgefallen, dass der klassische Podcast, also so einen, wie wir jetzt gerade produzieren, der dann über einen RSS-Feed ausgeliefert wird, dass der exakt der natürlich gerade nicht diesen Plattformregeln unterworfen ist, weil er eben nicht algorithmisch gesteuert wird und ausgeworfen wird, sondern halt man ihn sich schon sehr gezielt suchen muss und er sehr linear eigentlich ausgespielt wird, ähnlich wie früher Blogs oder so. Also das ist schon, sollte man nicht so ganz unter den Tisch fallen lassen, auch wenn es vielleicht unter dem größeren Banner irgendwie dann nicht ganz so entscheidend ist.
Ja, das stimmt. Diese Plattformfrage wird hier vor allen Dingen über die Oralität definiert, wo bei mir das Plattform tatsächlich immer noch der wichtigere Aspekt erscheint. Und du hast recht, irgendwie, was wir an Rich Side Summary oder Real Simple Solutions und sowas haben, das hat natürlich auch so einen gewissen Eigenwert. Ich fand, glaube ich, ein Kapitel noch ganz interessant, in dem dann irgendwie die Frage nach Narrativen, nach der Frage, wie nutzt denn diese neue Plattformoralität vielleicht auch so bestimmten demagogischen Figuren oder philosophischen Figuren wie dem russischen Intellektuellen Alexander Dugin oder so, wo dann so die These so ein bisschen dran war, dass irgendwie vielleicht die Profiteure davon sein könnten. Das fand ich interessant, aber hätte ich mir gerade, glaube ich, noch ein bisschen ausformuliert gewünscht oder vielleicht auch als eigener Text. Da sind auch immer wieder so kleine Abschweifungen drin, die eben einen interessanten Eigenwert haben, aber die sich vielleicht auch nicht so ins Gesamte fügen. Aber das war auch noch das andere Buch, das ich vielleicht so als Ergänzung dazu stellen möchte, das ich irgendwie interessant finde, weil es vielen widerspricht. Es gibt nämlich das sehr interessante Buch Die Unruhe der Bücher von Sascha Michel vom Lesen und was es mit uns macht, in dem das Lesen nicht so als eine Versenkung, nicht so als eine Konzentration, sondern als was inhärent Antimeditatives, etwas, das so merkwürdig mit unseren Gedanken resoniert, beschrieben wird. Und da geht es auch viel um die Frage, was passiert, wenn jetzt weniger gelesen wird. Und das finde ich, glaube ich, einfach eine gute Möglichkeit, die Thesen hier dann noch so ein bisschen zu befragen, auf jeden Fall. Weil ich habe schon hier auch das Gefühl so, okay, ist denn Lesen so sehr eine Versenkung? Weil ich habe mich gefragt, so, wenn der Podcast exmersiv ist, also wenn er gleichzeitig immersiv ist und extern, ist das nicht auch das Lesen so? Weil Lesen heißt bei mir auch immer, ich überschreibe das, was da schon steht, mit meinen eigenen Gedanken. Ich kombiniere es damit, ich schweife ab. Ich habe manchmal Seiten gelesen, ohne zu wissen, was drauf steht. Und vielleicht ist doch trotzdem ein Teil davon integriert. Und auch wenn man mal einen Schnelllesekurs gemacht hat, weiß man ja, okay, wir erfassen Gruppen. Wir arbeiten eigentlich mit unseren eigenen Erwartungen und fügen dann zusammen und so. Also vielleicht auf so einer psychologischen oder auf so einer physikalischen Ebene, ist denn das Lesen so sehr überhaupt eine Konzentration oder ist das nur ein anzustrebender Idealzustand? Das fände ich, glaube ich, noch eine ganz gute Ergänzung.
Vielleicht auch eine Erinnerung sogar an die eigene Jugend. manchmal.
Auf jeden Fall. Ich finde, da sind auch ein paar Zitate drin, die man auch gut in dieses Buch hätte einfügen können. Zum Beispiel wird am Anfang Max Gold zitiert. Ja, gewiss, das Lesen ist nicht übel. Gut am Lesen ist zum Beispiel, dass es keinen Krach macht und ein Lesender ruhig gestellt ist, dass er also nicht herumfuchtelt und unangenehm kommunikativ wird. Und das ist natürlich genau das, was irgendwie als These auch so ein bisschen hier im Buch mit drin ist. Also absolut, das scheinen ja auf jeden Fall Bücher, die sich gegenseitig zu befruchten. Gibt's für dich denn noch sowas wie ein Fazit zu dem Buch? Was nimmst du denn jetzt daraus mit? Nur diese zentrale These oder nur die Frage nach dieser Verschiebung vom Geschriebenen zum Gesprochenen? Was bleibt für dich von diesem Buch?
Für mich bleibt, dass ich das auf jeden Fall beobachten werde. Also das ist natürlich was, was ich auch vor Lektüre dieses Buches schon mal oder dieses Essay ist halt irgendwie vielleicht mal so mir durch den Kopf geflogen ist, ja, weil wie hat sich eigentlich unsere Art der Informationsaufnahme auch und so verändert? Wenn einem das jetzt mal jemand so aufgeschrieben hat, dann werde ich natürlich einfach in Zukunft gucken, ob ich das an bestimmten Stellen beobachten kann und ja, ich werde wirklich wahrscheinlich gucken, ob ich in 20 Jahren da auch eine Vorhersage gesehen habe, die eingetroffen ist oder ob vielleicht doch alles nochmal komplett anders gekommen ist, als wir uns jetzt das gerade vorstellen.
Ja, ich finde ja, Prognosen sind immer schwer, gerade wenn sie die Zukunft betreffen. Das gilt
aber
wahrscheinlich
sie sind interessant, aber sie sind interessant.
Das auf jeden Fall.
Das ist immer was, wo man immer gucken kann, ja. Also ja, deswegen lese ich auch so gerne Science Fiction von früher einfach.
Ja. Ja, und Prognosen gestalten die Zukunft ja auch immer mit. Ich glaube, das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt. Ich finde interessant an diesem Buch, es wird so ein bisschen ausgespart, was denn jetzt zu tun ist, wie darauf zu reagieren ist. Das finde ich immer so ein bisschen schade eigentlich, wenn so Bücher oder auch so Figuren, also ich meine, Engelmann hat dann ja auch im Radio, ich weiß nicht, ob das in diesem Deutschlandfunk Kulturbeitrag war, sagt er am Ende sowas, okay, wir müssen das beobachten und wir müssen uns neu dazu verhalten. Und ich hätte da schon auch ganz gern noch irgendwie einen Vorschlag gehabt, so was ist denn jetzt zu tun? Wie geht man denn, wenn da diese neue Form von Machtkonzentration stattfindet, damit um? Diese Frage, was tun, scheint mir immer wichtig. Und ich persönlich habe dann irgendwie gedacht, so okay, mir scheint die Intervention notwendig halt immer auf der Seite der Plattform, auf der Frage von irgendwie, was lässt sich verstaatlichen oder wer kann darüber herrschen? Wie können wir dafür sorgen, dass das halt nicht in den Händen von einigen wenigen Milliardären liegt oder sowas, dass da irgendwie diese Frage nach der Herrschaft über Technik nicht so stark gestellt wird, fand ich so ein bisschen schade. Und gleichzeitig habe ich gedacht, es wurde dann auch in einer der beiden Radiosendungen gesagt, okay, das verändert ja auch die Versprechen des Aufstiegs durch Lesen, das Aufstiegsversprechen des Lesens wird dadurch neu verhandelt. Und ich habe gedacht, okay, wenn man Herrscher ist, wenn man noch liest, dann können jetzt ja viel mehr Leute dadurch Herrscher werden oder herrschend oder so relativ zentrale Positionen annehmen. Also ist das auch eine Aufforderung zur politischen Literalisierung? Heißt das, wir müssen alle wieder zu den Büchern zurück und dann zum Beispiel, keine Ahnung, wenn jetzt die Sozialisten irgendwie die Macht übernehmen sollen, müssen wir jetzt einfach alle lesen und dann haben wir gewonnen. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, aber schön wäre es. Und als jemand, der gerne liest und einen Podcast namens Gelesen macht, bin ich natürlich immer dafür, hey, lest doch mal ein bisschen selber, schaltet jetzt vielleicht auch gleich, jetzt wird es gleich so Peter Lustig-mäßig den Podcast ab und setzt euch dann nicht an Insta dran oder so, sondern lest einfach wirklich ein Buch und wenn es nur 3 Kapitel sind oder sowas, damit wäre ja auch viel gewonnen.
Na gut, die Alternative wäre sowas Fahrenheit 451-mäßiges, ne? Dass du als du zwar nicht mehr lesen kannst, aber irgendwie vielleicht die Buchsprache zumindest bewahrst, ja, wenn du da in so einer merkwürdigen Kaste neben dem System existiert.
Ja, stimmt. Wenn wir eh Stellvertreter haben, warum verteilen wir dann nicht die Bücher, die jetzt gerade wichtig sind, auf unsere Freunde oder sowas? Das ist natürlich irgendwie auch eine schöne Gedanke. So, hey, ich mag ja diesen Gedanken in Fahrenheit 451, wo jeder quasi so ein Buch wird.
Genau,
so
das meinte ich ja.
Der Werte eines Buchs. Ja, ich hab's schon verstanden. Das ist ja irgendwie ein schöner Gedanke. Das ist vielleicht ja auch ein Zustand, der anzustreben ist, dass dann jeder irgendwie die Sachen hat, die er den anderen irgendwie vermitteln kann und so. Und dann hat man nicht mehr die einzelne zentrale Figur, sondern wenn wir so eine Form von oraler Tradition haben, dann liegt da vielleicht auch ein Wert drin. Aber bevor es jetzt so zu folkloristisch wird, bevor wir jetzt vielleicht dann doch wieder irgendwie so eine Form von Stammeswesen daraus ableiten, indem irgendwie jeder dem anderen erzählt, was es noch so gibt da draußen, kommen wir vielleicht langsam zum Ende. Was gibt's denn von dir noch, was du aktuell so empfehlen könntest? Du machst weiterhin Läuf, deinen Podcast, du machst Real Virtuality, da schreibst du gelegentlich Beobachtungen über die Welt. Gibt's noch irgendwas gerade von dir, das man beobachten sollte, das man lesen sollte vielleicht?
Nein, aber tatsächlich kann ich eine der letzten Folgen meines Podcasts empfehlen, die das auch in diesem Kontext ganz gut funktioniert. Ich habe nämlich vor kurzem einen Uniprofessor aus Köln interviewt, Konrad Schärfer, der so eine kleine qualitative Studie mit seinen eigenen Studierenden darüber gemacht hat, wie die Nachrichten aufnehmen.
Mhm.
Und da hat er auch festgestellt, dass ganz viele von denen zumindest klassische Medien eigentlich nur noch so als zweite oder dritte Quelle konsumieren und die Nachrichten vor allen Dingen häufig eben auch über soziale Netzwerke bekommen und gerade dort auch, das passt also sehr gut zu der These dieses Buchs, über Influencer-Figuren, die ihnen dann zum Beispiel die Nachrichten zusammenfassen. Das war interessant natürlich, weil das Journalismus-Studierende sind. Also das heißt eigentlich Leute, bei denen man das glauben würde, dass die eigentlich noch so sich vertiefen jeden Tag in ihre Tageszeitung, weil sie das irgendwie immer noch für das beste Medium halten oder so. Aber nein, auch die erfahren von Dingen, die in der Welt passiert sind, über Insta-Kacheln oder über Reels oder über TikToks und greifen dann häufig, das passt also auch ganz gut, zu Podcasts als Vertiefungsmedium. Also dann sagen, dann häufig so dieses, oh, hier ist was passiert, das ist ja interessant, das ist ein Thema, was mich mehr interessiert. Jetzt suche ich mir gezielt einen Podcast dazu aus, in dem das diskutiert wird, um mich sozusagen aufzuschlauen. Also das passt perfekt zur These dieses Buchs. Was mir leider in dem Gespräch nicht gelungen ist, ist rauszufinden sozusagen, was Medien, und das kommt zu dem letzten Aspekt von dir zurück, sozusagen tun könnten, um diese Situation, die bereits existiert, sozusagen zu adressieren. Und ich glaube natürlich, dass das halt einfach bedeutet, wenn man die Leute erreichen will, du hast gesagt, ja, eben staatliche Plattformen vielleicht oder sowas, das ist auch was in der Medienwelt im Moment sehr viel diskutiert wird, so brauchen wir ein öffentlich-rechtliches soziales Netzwerk oder irgendwie sowas in die Richtung. Die andere Sache ist natürlich, dass man damit viel mehr, finde ich, auf solche Vermittlerfiguren selber setzen muss. Also die Plattformoralität kann man sich ja eventuell auch zu Nutzen machen, wenn man die richtigen Vermittlerfiguren auch von Qualitätsmedien sozusagen aus halt findet. Also wen das Thema noch weiter interessiert, kann sich gerne mal diese Folge anhören. Ich glaube, zum Zeitpunkt, wenn dieser Podcast erscheint, ist es wahrscheinlich die letzte oder vorletzte Folge von Läuft.
Aber bis dahin, vielen Dank fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Immer wieder.